Gottes Güte währet ewig, die Güte der Menschen nicht. Was wir deutlich sehen, wir erleben etwas, was wir uns ja noch vor wenigen Wochen gar nicht hätten vorstellen können. Und wir müssen uns überhaupt gar nichts vormachen. Diese Dinge können selbstverständlich auch auf uns überschlagen. Natürlich bemühen sich jetzt alle, aber jeder weiß, derartige Eskalationen, in welche Richtung das noch gehen kann. Und insofern machen sich natürlich viele Menschen Sorgen, machen sich viele Menschen Gedanken. Man hat das Gefühl, man rutscht sozusagen von einem Ding in das andere rein. Was wird jetzt mit den Energiepreisen zum Beispiel an der Tankstelle? Wir erleben das jeden Tag, nicht wahr? Liter Benzin 2,30 Euro. Also wenn das vor einem Jahr gewesen ist, da hätte es Demonstrationen gegeben auf den Straßen, noch und noch. Aber jeder weiß natürlich, wie die Zusammenhänge sind oder die meisten jedenfalls. Ich möchte, bevor ich auf das Eigentliche zu sprechen komme, mal hinweisen auf Gottes Wort in diesem Zusammenhang. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, Gottes Wort. Da heißt es hier in Lukas 21, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht. Das ist ein Wort. Wir wissen das, die Bibel sagt es. So entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Jetzt werden sie wahrscheinlich wieder aufstehen, die üblichen Geschichtenerzähler im Internet, und werden Drama machen. So ist das immer in Krisen. Und daran wird sich auch nichts ändern. Aber nichtsdestotrotz, die Augen wollen wir nicht verschließen, selbstverständlich. Aber wirklich fokussiert auf Jesus, den Blick auf Jesus gerichtet und auf Gottes Wort. Das Ende ist noch nicht so bald da. Wann steht in Gottes Hand? Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Und es werden große Erdbeben geschehen hier und dort und Hungersnöte und Seuchen und auch Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Diese Dinge müssen geschehen. Und so manches von dem, was ich gelesen habe, geschieht. Geschieht aber nicht zum ersten Mal. Darüber haben wir auch schon mal nachgedacht. Es hat immer wieder Phasen in der Kirchengeschichte gegeben, in der Endzeit, in der diese Dinge zugenommen haben. Aber es ist wichtig, doch hier im Gottes Wort zu hören. Das Wichtigste ist, und das fand ich so schön, was du gesagt hast, nicht? Fürchtet euch nicht. Jesus sagt, habt keine Angst. Diese Dinge müssen geschehen. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Ganz deutlich. Es gibt keine Gerechtigkeit auf dieser Erde. Es gibt immer nur die Annäherung an das Recht, die Annäherung an die Gerechtigkeit. Und je nachdem, wie man das Recht versteht, und es gibt ja nicht wenige, die auch das Recht verdrehen, das sehen wir ja auch, es wird gelogen, dass es nur so kracht. Niemand blickt mehr so richtig durch, gerade in Krisenzeiten. Auch das erleben wir, das ist nicht neu. Und manche fragen, wo bleibt da die Gerechtigkeit? Es ist eine Illusion. Die Bibel sagt uns an keiner einzigen Stelle, dass uns verheißen ist, dass es auf dieser Erde Gerechtigkeit geben würde. Im neuen Himmel, also neue Erde, neuer Himmel, in der Zukunft, in Gottes Reich, da schon. Und trotzdem ist es so, dass Gott diese Erde nicht preisgegeben hat, sondern, und das ist immer das Großartige, die großartige Verheißung, solange diese Erde steht, wird nicht aufhören, Sommer und Winter, Tag und Nacht, Saat und Ernte. Gott wird bis zum letzten Tag, trotz aller Krisen, trotz schrecklicher Dinge, die geschehen, seine Hand drüber halten, weil er nämlich der Herr ist. Weil er der Herr dieser Welt ist. Und da gibt es diese Erhaltungsordnung. Wir sprechen von den Erhaltungsordnungen, wir sprechen von den Schöpfungsordnungen. Ja, es ist eine gefallene Welt. Wir leben nicht im Paradies, definitiv nicht. Das sehen wir, immer wieder erschreckt es uns, weil wir eben 70 Jahre jetzt und noch länger Wohlstand gewöhnt sind, Frieden gewöhnt sind. Und jetzt kommt eine Krise und das macht uns Angst. Verständlich. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Immer wieder, jawohl, es ist so. Es kann schwierige Phasen geben, es kann katastrophale Dinge geben, es kann existenzielle Krise, es kann dich persönlich betreffen. Aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus ist der Überwinder und deswegen auch in der Offenbarung immer überwindet. Wer überwindet? Lassen wir uns nicht aus der Bahn schmeißen. Worauf sind wir gegründet? Was ist der Fels, auf dem wir stehen? Wenn wir mal die Bergpredigt anschauen, Matthäus 7. Wir erinnern uns, mit dem Haus auf Sand gebaut, Haus auf Fels gebaut. Worauf ist unser Leben aufgebaut? Ist es unser Geld, was uns die Sicherheit gibt? Geld ist gut, keine Frage. Besser jedenfalls als kein Geld, definitiv. Aber am Ende wird uns Geld nicht retten. Definitiv nicht. Es gibt viele Reiche, dann kriegen sie plötzlich eine Krankheit und versuchen mit allem Geld, was sie haben, irgendwelche Heiler und irgendwelche Dinge. Es rettet sie nicht. Schön, wenn man gesegnet ist, dürfen wir dankbar annehmen, gar keine Frage. Die Frage ist, worauf ist unser Leben gegründet? Das ist die entscheidende Frage. Und wenn es dich trifft, schwimmt dann alles weg? Schmeißt du dann den Glauben weg? Was ist dann los? Schmeißen wir den Glauben weg, wenn es uns trifft? Oder glauben wir nur an Jesus, wenn es uns gut geht? Das ist eine gute Frage. Wie war das mit der Saat auf dem Guten, auf dem Felsigen, unter die Dornen, nicht wahr? Was ist los? Glauben wir nur, wenn alles gut läuft? Vertrauen wir dann Jesus? Dann fällt es uns leicht. Manchen sogar so leicht, dass sie dann auch wieder nicht an Jesus glauben, beziehungsweise Jesus vertrauen, weil es uns ja so gut genug geht. Wir sind manchmal sehr komisch. So ist das. Das ist sehr, sehr wichtig. Und was eben in solchen Situationen ist, und überall dort, wo ich hinkomme, ich bin, habe ich ja schon mal erzählt, vergleichsweise unterwegs durch den Dienst, den der Herr mir anvertraut hat. Nicht? Und also es ist schon, dass Gemeinde Jesu sich dann aufreibt. Das ist genau das, was der Teufel will. Und da haben wir doch etwas anderes und jetzt möchte ich auf das Eigentliche zu sprechen kommen. Wobei, was ist das Eigentliche? Gottes Wort ist immer das Eigentliche. Jesus ist immer das Eigentliche. Je nachdem, welche Fragen uns dann gerade bewegen. Aber ich möchte mal unseren Blick ein wenig lenken auf Matthäus 7. Auf Matthäus 7, gerade in dieser Situation, gerade in diesen Dingen, die uns bewegen. Wenn wir dann heute Abend den Fernseher wieder einschalten und die neuesten Berichte kommen aus der Ukraine. Ich bin wirklich begeistert, zutiefst begeistert, ich bin tief berührt. Muss ich sagen, ist vielleicht das bessere Wort. Wie viele Christen sich engagieren, wie viel Gutes getan wird. Manche fahren dorthin und helfen dort mit. Und wie viele Initiativen aus allen christlichen Richtungen. Ich war die Woche am Bibelseminar Bonn, das ist mir stärker russlanddeutsch ausgerichtet. Überall setzen sie sich ein und machen und tun und sammeln Geld, um die Gemeinden dort zu unterstützen, damit sie der Bevölkerung helfen können und somit ein großes christliches Zeugnis dort sein können. Freunde, ich mache das eigentlich nicht so oft auf der Kanzel, eigentlich nie, aber jetzt möchte ich das machen. Spendet ruhig für diese Gemeinden, helft ihnen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Gott hat uns beschenkt, so können wir auch diejenigen, es geht um unsere Geschwister, diejenigen, aber wenn jemand einer anderen hilfsorganisiert, jeder ist da frei, gar keine Frage. Aber unsere Geschwister in der Ukraine und viele haben ja auch Kontaktbrücke der Hoffnung. Erinnern wir uns an die Bananenkartons? Bananenkartons, ne? Das sind die gleichen Leute jetzt, dort in den Gemeinden, die jetzt beschossen werden. Naja, gut. Also, was der Feind will, was der Teufel ist, das ist immer so. Das ist nichts Neues. Aber wenn man so drinsteht und es immer wieder auch erleidet, dass er Gemeinde Jesu durcheinander bringen will, gerade auch in solchen Dingen. Der Teufel will Gemeinde Jesu auseinanderbringen. Und deswegen jetzt mal ein Blick auf Matthäus 7. Ich habe den Text mal mitgebracht, aber wer eine Bibel hat, kann auch so mitlesen. Man sicherlich auch unterschiedliche Übersetzungen. Ich habe Luther. Da heißt es in Matthäus 7, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ich glaube, das ist einer der meist missverstandenen Verse im Neuen Testament, glaube ich. Schauen wir uns das mal an. Zunächst mal ist die Frage, und die kommt ja gerade in Krisenzeiten, dann, wenn die Ängste am Horizont herhochscheinen, wenn die dunklen Wolken kommen und so, wenn ich den Eindruck habe, jetzt kommt eine dicke Welle, so ein Tsunami oder irgendwas auf mich zu und ich weiß nicht, was wird, dann gehen diese Dinge ja los. Dann fängt man an einzuordnen, dann fängt man an, was ist die Wahrheit, was ist nicht die Wahrheit. Deswegen erstmal so die Frage, was ist hier eigentlich mit Richten gemeint? Mit Richten. Mit Richten, und das zeigt uns der Zusammenhang, ist hier ganz grundsätzlich ein richterliches Strafmaß gemeint. Das ist interessant. Es geht hier eigentlich um Recht. Es geht um Strafe. Es geht um Sanktion. Denn Vers 2 sagt, nach welchem Recht ihr richtet, also nicht nach welcher Meinung, sondern nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Hochinteressant. Es geht hier also ganz zweifelsfrei um Rechtsgrundlagen. Es geht um Rechtsbefugnisse. Es geht nicht darum, wie man dieses oder jenes sieht oder interpretiert oder wahrnimmt. In gewisser Weise geht es schon um richtig und falsch, aber nur in den Grundlagen. Ich werde das gleich noch mal ein bisschen erläutern. Das Messen, von dem hier die Rede ist, ist das Feststellen eines Urteils und Strafmaßes, übrigens bis hin zum Todesurteil. Wieso sagt Jesus das seinen Jüngern? Das ist doch erstaunlich. Wieso sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr sollt kein Strafmaß festlegen? Nun, der Hintergrund ist eindeutig. Im Israel zur Zeit Jesu, das ja römisch besetzt war, also die römischen Besatzung, war das ganz normal, so haben die Römer das gemacht, dass sie der dortigen Elite, also selbst dort, wo die Römer ein Land übernommen haben, haben sie die dortige Elite sozusagen gelassen und dieser Elite Befugnisse erlassen oder gelassen. Das heißt, die Pharisäer und Schriftgelehrten und der Hohe Rat, also kann man sagen, die israelische Obrigkeit unter der römischen Obrigkeit, versteht sich, die Prokurator Pontius Pilatus und so, durfte Recht sprechen. Allerdings, das haben sich die Römer vorbehalten, ein Todesurteil durften sie nicht fällen. Das sehen wir bei Jesus. Allerdings sehen wir auch, etwas später im Neuen Testament, nämlich bei Stephanus, dass die Römer gelegentlich auch ein Auge zugedrückt haben. Da war nämlich ein Mann, der das alles mutmaßlich organisiert hat, namens Saulus, Pharisäer, der die Christen verfolgt hat, der sogar einen bewaffneten Trupp bei sich hatte. Und die haben Recht nicht nur gesprochen, sondern die haben Strafmaß vollzogen. Die haben Leute ins Gefängnis gesteckt. Eine geistliche Obrigkeit, denn die Pharisäer und Schriftgelehrten waren ja eigentlich Geistliche. Das ist interessant.
Es waren Geistliche. Es waren Schriftgelehrte. Die haben sich mit der Schrift beschäftigt. Es ging um die Schrift. Und diese Schriftgelehrten haben tatsächlich Menschen verfolgt und bestraft, wo sie eben den Eindruck hatten, dass sie das machen sollen und machen müssen. Warum sagt Jesus das jetzt seinen Jüngern? Nun, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, in die Kirchengeschichte, ist das gar nicht so weit weg. Was hat denn die Kirche im Mittelalter gemacht? Das ist der Grund, warum manche da heute noch darauf hinweisen. Guck mal, die Kirche im Mittelalter und so, was die gemacht haben und die Ketzerverfolgung. Also es ist ja zum Teil grauenhaft. Wie sie in Kooperation mit der Obrigkeit, ja teilweise geradezu die Obrigkeit angestiftet haben, Menschen zu verfolgen, zu töten und zu ermorden. Teilweise haben sie es selbst gemacht. Es gab kirchliche Folterkeller, das muss man sich mal vorstellen. Diese ganzen Hexenprozesse, die gingen nicht wesentlich von der weltlichen Obrigkeit aus, was da manchmal erzählt wird. Die haben das dann umgesetzt. Das ging wesentlich von Ordensleuten, von Leuten, die eigentlich Christen, die eigentlich vom Wort einen völlig anderen Auftrag haben, von denen ging das aus. Hexenhammer, das war ein Mönch, der das geschrieben hat. Verstehen wir? Und da sagt Jesus ganz klar zu seinen Jüngern, definitiv, Gemeinde Jesu hat kein Richtrecht. Ganz wichtig. Gemeinde Jesu hat nicht das Recht, rechtliche Vergehen, was auch immer es sei, zu ahnden oder gar zu bestrafen und schon gar nicht mit dem Tod. Darum geht es hier. Hochinteressant eigentlich. Also, was prangert Jesus eigentlich an? Wogegen wendet er sich eigentlich hier? Gemeinde hat kein Recht zu strafen, auch Sünde nicht. Gemeinde hat nicht das Recht, im Gegensatz dazu, wie die Kirche, übrigens nicht nur die katholische, protestantische Kirche, als sie dann Macht gewann, hat das genauso gemacht. Viele Gläubige, auch in Minderheiten aus der täuferischen Bewegung und andere, wurden durch Protestanten in Gefängnisse gesteckt. Über Jahre. Ins Gefängnis. Protestanten, denen ja das Wort sola scriptura, solus, allein aus Gnaden, die Bewegung, die eigentlich eine Bewegung der Gnade aus dem Wort ist, hat Menschen ins Gefängnis gesteckt. Und der späte Luther hat fröhlich und frisch damit angefangen. Mein Luther ist der zwischen 1517, also Thesenanschlag, und 1525. Danach kannst du Luther vergessen. Ab 1525, was da von Luther kommt, das ist wirklich grauenhaft. Ja, nicht alles, aber zum großen Teil. Ich weiß nicht, was da los war. Manche bringen das mit der Eheschließung in Verbindung, das halte ich aber für absurd. Katharina von Bora. Ich glaube, dass die ermäßigend gewirkt hat. Nein, das hat zu tun mit der Verpolitisierung der Reformation. Plötzlich wurde Kirche zu einer Institution der Macht und hat angefangen zu strafen. Und Jesus sagt, nein, das dürft ihr nicht. Ganz klar. Darum geht's. Das Recht zu strafen steht allein der Obrigkeit zu. Gut, manche haben das gewusst und haben die Obrigkeit dann sozusagen hier. Das ist ein Ketzer, den müsst ihr unbedingt verbrennen. Und die Fürsten haben gesagt, ja, wieso denn? Der hat doch gar nichts gemacht, nur weil er an was anderes glaubt. Ne? Interessant ist, dass Kurfürst Friedrich der Weise einst Luther geschützt hat. Der hat ihn geschützt. Eben genau vor dieser Mentalität. Das letzte Urteil, das Gericht über das Leben eines anderen Menschen, steht allein Gott zu. Ganz allein Gott. Deswegen hat eine Gemeinde, auch heute, das gilt bis heute, das ist ja manchmal so, nicht? Was ist denn? Also wir hatten bei uns in der Gemeinde mal jemanden, der hat, oder eine Phase, ich will es mal so sagen, wir hatten eine Phase, da hat einer immer geklaut. Sodass wir von vorne im Gottesdienst sagen mussten, lasst eure Portemonnaies zu Hause. Ich weiß nicht, wie das hier bei euch ist. Ich vermute mal, hier ist heile Welt. Da kannst du das Geld gerade offen liegen lassen, passiert gar nichts. Würde ich mal von ausgehen, oder? Da mussten wir tatsächlich sagen, hey, lasst eure Portemonnaie. Da habe ich am Nachmittag einen Anruf. Hey, mir ist heute, mein Portemonnaie war weg, nach dem Gottesdienst, aus dem Mantel rausgeklaut. So was macht Gemeinde Jesu dann. Oder haben wir in der Gemeinde irgendwo so einen Keller? Wenn du noch einmal klaust, oder kommst du eine Woche in den Keller. Ja, im Mittelalter wurde das gemacht. Da kannten die gar nichts. Erstmal 10 Vater Unser, 15 Ave Maria und dann eine Woche in den Keller. Und dann schauen wir mal weiter. So sieht das aus. Wir sagen, Moment mal, das ist ja abgefahren, da haben wir ja gar nichts miteinander zu tun. Wie ist es denn mit unterschiedlichen, jetzt mal abgesehen, Meinungen oder wie ist es mit Sünden? Sollten einem Christ, das wäre jetzt dann die andere Frage, sollten uns als Gemeinde oder uns als Christen, wenn jetzt jemand wirklich ganz massiv sündigt, also wirklich Dinge macht, die unerträglich sind, soll uns das egal sein? Das ist ja dann die andere Frage. Aber dazu wird dieser Text oftmals benutzt. Bedauerlicherweise. Ja, also, nicht erheben und so. Ne? Das stimmt ja auch. Aber man muss sorgfältig schauen, was ist gemeint. Was ist hier wirklich gemeint? Also, ganz klar, das sagt uns die Schrift, geistliches Prüfen ist selbstverständlich notwendig. Selbstverständlich. Prüft alles, das Gute behaltet. Auch bei unterschiedlichen Meinungen. So prüft alles, das Gute behaltet. Sünde, selbstverständlich, soll und darf beim Namen genannt werden. Selbstverständlich. Das hat nichts mit Richten und Überheblichkeit zu tun, wenn man Sünde beim Namen nennt. Dann wäre ja ein Großteil der Bibel absurd, wenn das so wäre. Aber auch das gilt, wir bestrafen für Sünde nicht. Die einzige, sagen wir mal, wenn man das mal so sagen darf, Möglichkeit zu reagieren, ist, dass wenn jemand immer so lebt, dass er anderen Menschen schadet, dass er dem Zeugnis hat, also so, dass es, wie es überhaupt nicht dem Willen Gottes entspricht, dann hat die Gemeinde die Möglichkeit, einen solchen Menschen aus ihren Reihen auszuschließen. Das ist die Möglichkeit. Sagen, du, hör mal, wie du lebst, das passt überhaupt nicht zu dem, was uns wichtig ist. Du klaust, du lügst, du betrügst. Das geht nicht. Dein Verhalten, das funktioniert überhaupt gar nicht. Natürlich nicht Pistole auf die, nicht wahr, das ist ein anderes Thema, so wie das dann läuft, aber dass man mit den Menschen spricht, ja, versucht, den Bruder, die Schwester zu gewinnen, all diese Dinge, ist klar. Also nicht wegen, weil eine Frau mit dem Rock in die Gemeinde gekommen ist, ausschließen, solche Sachen hat es auch alles gegeben. Also darüber sprechen wir nicht, sondern wir sprechen hier über handfeste, gravierende Dinge. Wenn einer zum Beispiel in der Gemeinde passt dem anderen nicht und verprügelt den einfach. Haut dem einen runter. Eben waren sie noch im Gottesdienst und so, der ist ihm irgendwie komisch. Ja, unter euch natürlich nicht, aber solche Sachen sind gemeint. Und das sind alles Geschichten, die sind in Korinth. Also meine Güte, Korinth, Rom, die waren da nicht so zimperlich. Und dann wurde einer mal verprügelt. Von Leuten aus der Gemeinde oder von jemandem aus der Gemeinde, nicht von mir, ganz schlimm jetzt von mir, natürlich, jetzt hören die sich dann zusammenrotten. So, und da sagt, das sind die Geschichten, wo die Bibel ganz deutlich sagt, von so einem Bruder müsst ihr euch distanzieren. Das geht nicht, ihr müsst euch distanzieren, ganz klar, das ist die Sache. Aber es geht nicht darum, ob einer eine rote, eine gelbe oder eine grüne Brille aufhat, das ist doch Quark. Ja, aber das ist manchmal, wenn die Dinge so übertrieben und dann wird das so hoch, ja, und dann plötzlich, boah, das geht. Also es gibt ganz merkwürdige Dinge. Es hat Gemeindespaltungen gegeben über die Frage, ob man Knöpfe, das ist ein Knopf. Und es gab ja nicht immer Knöpfe. Die wurden irgendwann mal erfunden. Ich habe keine Ahnung, wer die Knöpfe erfunden hat. Könnte ich vielleicht mal nachgucken. Könnte ich mal googeln. Wer hat die Knöpfe erfunden? Mal gucken, was dann kommt. Wenn man so alte Bilder anschaut, auch von Luther und so, die haben so Gewänder. Und dann haben die teilweise das mit so Seilen, wie bei den Mönchen. Das lag einfach daran, weil die keine Knöpfe hatten. Und irgendwann wurden die Knöpfe erfunden. Und wisst ihr, was passiert ist? Man glaubt es ja kaum. Darüber haben sich Gemeinden zerstritten und gespalten. Ihr sündigen Knöpfler, die hießen dann auch so, das waren die Knöpfler. Es gab die Knöpfler und die Nichtknöpfler. So ähnlich wie Raucher und Nichtraucher. Ich weiß nicht, ob es Gemeinden der Raucher gibt. Aber Rauchern kommt ja auch schon knapp unter der Sünde gegen den Heiligen Geist, oder nicht? Das ist natürlich ungesund, keine Frage. Aber verstehen wir? Ja, das sind manchmal Merkwürdigkeiten. Und dann staunt man doch sehr, wenn man dann aus Amerika bestimmte Stimmen hört und sagt, also hier, den staatlichen Gesetzen müssen wir als Gemeinde nicht folgen. Ich hab mir die Augen gerieben, ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Sind wir jetzt im Mittelalter oder was? Dass Gemeinde jetzt anfängt, hier eine eigene Gesetzgebung oder gesetzliche Ordnung aufzuerrichten neben dem Staat. Was ist denn das? Was ist denn da los? Also da ist manches etwas kreuz und quer gegangen. Deswegen ist es wichtig, glaube ich, einfach mal zu schauen, diese biblischen Texte, wie das da weitergehen kann. Denn solche Dinge geschehen in der Regel in Krisen. Aber nicht nur, aber in Krisen verstärkt. Und da, glaube ich, müssen wir sehr aufpassen. Ich glaube, was wichtig ist an dieser Stelle, ein Punkt, der manchmal etwas zu wenig beachtet wird, nämlich, dass wir unterscheiden zwischen grundlegender biblischer Wahrheit und unterschiedlicher Erkenntnis oder Ansicht. Ich möchte das versuchen, ein wenig zu zeigen. Es gibt, und daran lässt uns die Schrift überhaupt gar keinen Zweifel, die unverbrüchliche, die unantastbare biblische Wahrheit. Und wer diese biblische Wahrheit leugnet, auch etwas anderes lehrt, der ist ein Irrlehrer. Der lehrt falsche Lehre. Das war im Alten wie im Neuen Testament so. Und die Bibel lässt uns daran gar keinen Zweifel. Das sind elementare Lehrfragen. Das sind zum Beispiel Fragen, ob Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und es gibt mittlerweile tatsächlich sogar in evangelischen Freikirchen, also nicht nur, wie man dann so sagt, in der liberalen Landeskirche und so, da ist das ja schon lange, ja, gibt es Leute, die predigen, ob Jesus nun tatsächlich auferstanden ist oder ob das tatsächlich nur im Sinne dieser liberalen Bultmann-Theologie, Bultmann war ein ganz liberaler Theologe, der das alles für Märchen erklärt hat, die dann sagen, nö, das ist eigentlich nur der Glaube der armen, verlassenen Jünger, so ein psychologischer Effekt gewissermaßen. Es gibt Leute in Freikirche, man denkt, das kann doch wohl überhaupt alles überhaupt gar nicht wahr sein. Oder auch mit der Jungfrauengeburt. Viele denken, das ist doch völlig egal, ob Jesus jetzt nun von der Jungfrau und dann wird das, werden tatsächlich, da geht, scheut man nicht davor zurück, Urtextbegriffe umzudeuten. Im Urtext ist es ganz klar eine Jungfrau, übrigens gibt es nicht nur die Jungfrau, sondern auch den jungen Mann. Da kennt das Hebräische auch einen Begriff dafür. Also der Mann sozusagen, der jungfräulich ist, wenn man das mal so sagen will. Jungmännlich sagt man ja, klingt ja auch ein bisschen komisch. Und da wird dann mir nichts, dir nichts gesagt, oh ja, nö. In der Regel, um eine Sexualethik zu rechtfertigen, die der Bibel nicht entspricht. Stichwort Sex vor der Ehe. Und dann werden die Dinge einfach verharmlost und verdreht. So einfach ist das.
Also, da gibt es ganz klar die biblische Wahrheit, elementare Dinge. Ich finde das sehr, sehr schön, nicht was eben so die Grundlehrfragen, dieses das christliche Glaubensbekenntnis. Ich weiß, ich kenne das mal, ich habe das von meinen Bibelunterrichtsleuten, als ich hauptamtlich noch Pastor war, habe ich das immer lernen lassen. Marcel, heißer Tipp.
Ja, danke.
Apostolisches Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Kennen wir das noch? Da ist alles drin. Das wurde damals formuliert, um die Irrlehre abzuweisen. Und hier hat man sich wirklich auf die wesentlichen Lehrfragen, das bis hin zur Wiederkunft Jesu. Im apostolischen Glaubensbekenntnis geht es nicht darum, ob Jesus nun vor, während oder nach der großen Trübsal wiederkommt. Das ist nämlich keine fundamentale Lehrfrage, obwohl das von manchen zur fundamentalen Lehrfrage erklärt wird. Ist es aber nicht. Allerdings ist eine fundamentale Lehrfrage, ob Jesus tatsächlich wiederkommen wird oder nicht. Oder ob das nur eine Erzählung ist, irgendwas, was sie sich zurechtspinnen, da kommt Jesus mal irgendwie wieder oder so. Darum geht's. Nein, die Bibel sagt ganz klar, Jesus kommt. Wir wissen nicht wann, aber er kommt. Und die Gemeinde betet, komm bald, Herr Jesus. Maranatha. Und da sagen welche, nö, das ist alles nur. Nein, das ist eine fundamentale Lehrfrage. Fundamentale Lehrfrage ist aber eben nicht, ob jetzt sozusagen Offenbarung 13, 666, ob das dieser Strichcode ist und so. Das ist keine fundamentale Lehrfrage, das ist eine Meinung. Es ist eine Möglichkeit, das aufeinander zu beziehen. Die kann stimmen, muss aber nicht. Biblische Wahrheit, elementare Lehre. Dann davon zu unterscheiden, ist die Erkenntnisfrage. Erkenntnis ist Stückwerk. Wir erkennen manches, wir dürfen manches erkennen, das ist großartig. Aber Erkenntnis heißt, es kann tatsächlich bei bestimmten Fragen, die uns bewegen, in unserem Leben, auch in unserem Glauben, kann es unterschiedliche Erkenntnisse geben. Geschwister, ich bin viel unterwegs, ich kenne viele Gläubige in der Landeskirche. Ich werde sogar jedes Jahr, mittlerweile schon, weiß nicht, achtes oder neuntes Jahr, in Norddeutschland von einer evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde eingeladen, um Bibeltage zu halten. Mehrere Tage, viele Bibelvorträge. Das ist eine evangelisch-lutherische Kirchengemeinde. Die sind gläubig im Osten, in Mecklenburg-Vorpommern. So im tiefsten Wald, wo Fuchs und Hase sich gut Nacht sagen. Ist eine evangelisch-lutherische Gemeinde, die sagen, wir wollen das Liberale nicht, wir wollen erweckliche Predigt, wir glauben an die Heilige Schrift, wir glauben an Gottes Wort und evangelisieren und tun und machen und die Gemeinde blüht. Wenn du da am Sonntag im Gottesdienst predigst, denkst du, das gibt's doch nicht. Diese alte Holzkirche mit den knarrenden Holzbänken, so grock, grock, wenn man dann da reinläuft, ne, die ist voll. Da stehen die Leute hinten. Aber die glauben an die Kindertaufe. Das ist der Hammer. Also wir haben tatsächlich bei uns in der Gemeinde, Baptistengemeinde, uns überlegt, wie ist denn das? Also bei den strammen Baptisten ist es ja so, dass man im Grunde genommen erst die biblische Glaubenstaufe empfangen haben muss, damit man Gemeindemitglied werden kann. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das hier so handhabt. Ich sage nur, wie wir das... Und dann haben wir uns überlegt, Moment mal, was sagt die Bibel eigentlich? Wer gehört zum Leib Christi? Zum Leib Christi gehört derjenige, der sein Leben Jesus anvertraut hat, der das, was die Bibel Wiedergeburt nennt, erfahren hat. Der gehört zum Leib Christi. Und dann haben wir uns gesagt, Menschenskinder, irgendwas passt da nicht so richtig. Im Grunde genommen könnte jemand wie Ulrich Pazani, durch den ja bekanntlich, Gott weiß, wie viele Menschen zum lebendigen Glauben durch diesen gesegneten Mann, zum lebendigen Glauben gekommen sind, der könnte bei uns kein Gemeindemitglied sein.
Ja, das ist absurd. Verstehen wir? Es ist eine Erkenntnisfrage. Auch selbst das ist eine Erkenntnisfrage. Wie man das jetzt mit der Taufe, ich weiß nicht, wie ihr da tickt, ja, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Aber es ist eine Erkenntnisfrage. Machen wir nicht Erkenntnisfragen zu fundamentalen Glaubensfragen? Daran reibt sich Gemeinde Jesu auf und dann freut sich der Teufel. Das ist genauso mit dem Thema Impfen, nicht Impfen, Impfpflicht, nicht Impfpflicht. Freunde, das ist eine Frage, da darf jeder seine eigene Meinung haben. Und es ist gut so. Ist kein Problem. Reibt euch nicht an solchen Fragen auf. Es darf unterschiedliche Sichtweisen über dies oder jenes geben, wenn es nicht eine fundamentale Glaubensfrage ist. Nur, das Problem ist ja gelegentlich, dass für manche es so ist, was für den einen eine Erkenntnisfrage ist und eine Meinung, ist für einen anderen möglicherweise schon eine fundamentale Glaubensfrage. Und dann wird es manchmal etwas kompliziert. Dann jemanden wieder runterzuholen und zu sagen, hä, komm mal schön auf den Teppich zurück, es ist keine fundamentale Glaubensfrage. Und das sehen wir durch die Geschichte hindurch, durch alle Bewegungen. Jede Bewegung in der Geschichte hatte immer irgendwie Schlagseite. Da denkt man sich, Moment mal, die hatten doch auch die Bibel, was ist denn da los? Wieso haben die denn das nicht gesehen? Wieso haben die denn das nicht geglaubt? Was ist denn da los? Aber so sind wir Menschen halt. Wir haben immer so ein bisschen Schlagseite. In Römer 14, 1 bis 4 heißt es, den Schwachen im Glauben nimmt an und streitet nicht über Meinungen. Das haben wir ja, wir haben ja einige Male so über dieses, wissen wir ja alle nicht, das ganze Corona, ob das alles nur so richtig ist und was da so gemacht wird und so. Da gibt es viel Meinungen. Meinungen dürfen sein, aber zerstreitet euch doch nicht über diese Meinungen. So sagt es Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. Der eine glaubt, er dürfte alles essen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Also nicht nur in Korinth war das so mit dem Fleisch, dass das den Götzen geopfert wurde, sondern das war eigentlich überall im römisch-hellenistischen Kulturkreis so. Also in der Regel das Fleisch, was du am Fleischmarkt gekauft hast, was da öffentlich angeboten wurde, wurde zuvor den Götzen geopfert. Und da gab es welche, auf gar keinen Fall, da fängst du den Dämon ein. Das ist wie Tee von Veleda oder so. Da fängst du den Dämon ein. Der eine glaubt, er dürfte alles essen, der Schwache aber isst kein Fleisch. So, und jetzt die göttliche Weisheit. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Und Gott hat ihn angenommen. Da kann man alles Mögliche einsetzen. Also nicht nur Fleisch essen, kann man Impfen einsetzen und was weiß ich, kann man alles einsetzen. Verstehen wir, das ist die biblische Linie. Dieses Zusammen auf Jesus, es geht um Jesus, es geht um Zusammenbleiben, es geht darum, den Feind an der richtigen Front zu erkennen im geistlichen Sinne, darum geht's. Das ist das, was Gottes Wort sagt. Und nicht sich über dies und jenes und hier Satan und da und immer wieder nur und das und, verstehen wir? Ich habe in den letzten 2 Jahren zu oft Satan gehört. Ich will Jesus hören. Ich will, dass Jesus gepredigt wird, nicht Satan. Wer isst, verachte den nicht, der isst. Und wer nicht isst, der richte den, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. So einfach ist das. Warum? Es ist eine Frage der Sichtweise, der Ansicht, der Erkenntnis. Es ist keine fundamentale Glaubensfrage, ob ich jetzt Fleisch vom Götzen, gut, für manche war das dann natürlich so, Menschenskinder, gerade für die, die vielleicht aus diesem ganzen Milieu kamen, die waren natürlich besonders sensibilisiert, das ist ja klar. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, und Fleisch ist Fleisch, ganz einfach. Weil diese Götzen im Grunde genommen mehr oder weniger Hirngespinste sind und es nur einen lebendigen Gott gibt. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest. Er steht oder fällt seinem Herrn. Der andere, der steht mit seinem Ding vor Gott, mit seiner Sichtweise. Ich bin neulich eingeladen worden, das ist natürlich dann schon drastisch, zu einer Gemeinde, irgendwo auf der Schwäbischen Alb, zu einer Gemeinde, die drohten sich zu zerspalten über der Frage der Allversöhnung. Also ich habe nie für möglich gehalten, dass man sich, dass eine Gemeinde sich an solch einer Frage aufreibt. Das fand ich, meine Kinder würden sagen, abgefahren. Aber ich bin dann dahin und habe dann, also ich glaube nicht, dass die Bibel das lehrt. Ich habe da auch eine andere Auffassung. Aber als ich nach Süddeutschland kam, meine Sprache verrät mich, dass wir aus etwas nördlichen Gefilden kommen. Und als ich so vor über 20 Jahren mit meiner Familie nach Süddeutschland kam, da haben wir festgestellt, dass es tatsächlich viele Gläubige, nicht wenig, viele Gläubige tatsächlich gibt, die das glauben. Das ist kein Witz. Die Hahnschen Gemeinschaften, AB-Verein im Badischen, also Langensteinbacher Höhe und so. Also da habe ich wirklich gestaunt. Also wo, aus den Gefilden, wo ich kam, gab es das nur in der liberalen Theologie. Und hier auf einmal Gläubige haben das so geglaubt. Und plötzlich mache Hausbesuche, sagt eine Schwester, lieber Bruder, großes Geheimnis. Das ist dann schon ein großes Geheimnis. Ne? Und dann sagt sie, kommt sie so an mein Ohr und sagt, weißt du was? In Millionen von Jahren, sagt sie, in Millionen von Jahren wird auch der Teufel gerettet. Da sind mir die Schuhe weggeflogen. Aber das hat die geglaubt. So, soll ich jetzt zu dieser wundervollen Schwester sagen, du bist nicht mehr meine Schwester? Habe ich natürlich nicht. Wenn allerdings sich jemand auf die Kanzel stellt und sagt, das ist hier die reine biblische Lehre, dann würde ich sagen, lass uns doch mal zum gemütlichen Tee treffen. Und dann schlagen wir mal miteinander die Bibel auf. Und dann schauen wir mal miteinander. Also in Liebe, nicht so, boah, was hast du jetzt da wieder? Das wäre, glaube ich, auch nicht so günstig, sondern einfach mal miteinander. Und dann kommt man, und wenn es nur gar nicht geht, also Freunde, diese Schwester hat das bis zum Schluss geglaubt. Und trotzdem mein Heiland, ja, mein Heiland und Gottes Wort, das ist so heilig, weißt du, so, oh, ich liebe meinen Heiland und mein Heiland Jesus und so, so sind die drauf, aber haben an dieser Stelle Schlagseite, haben die Erkenntnis nicht oder eine andere Erkenntnis. Ist das jetzt eine fundamentale Glaubensfrage, die uns sozusagen zwischen Lehre, Irrlehre, Irrlehre heißt ja, das ist ein Mensch, der geht in die Verdammnis. Das Urteil über die Irrlehre ist ganz klar in der Bibel. Da gibt es keine zwei Meinungen, was mit Irrlehrern, wo es mit denen endet. Gehört diese Schwester jetzt zu diesen Leuten? Also, zu diesem Urteil bin ich jedenfalls nicht gekommen, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und dann später habe ich festgestellt, in unserer Gemeinde waren noch mehr, die so ticken. Gerade so unter den Älteren. Die sind dann immer da irgendwo noch in irgendeinem. Naja, gut. Ich habe sie trotzdem lieb gehabt. Obwohl, diese Lehre ist natürlich schon, kann man sich mit auseinandersetzen. Splitter und Balken. Damit kommen wir zum Schluss. Es geht, liebe Geschwister, es geht um die Haltung. Es geht um die Haltung. Wir sind wirklich sündig. Dann Johannes 8, nicht wahr? Ich meine, die Pharisäer haben im Grunde genommen, wenn du das Alte Testament liest, ja, nur die Frage, die man sich hier natürlich stellen kann bei der Ehebrecherin ist, wo ist eigentlich der Mann? Also bei Ehebruch sollen eigentlich beide zur Rechenschaft gezogen. Wo ist denn hier eigentlich der Mann? Diese Heuchelei dahinter. Ne? So, und dann Jesus eben stellt das auf eine höhere Ebene. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. So, und da sind wir wieder beim Richten. Da sind wir schon wieder beim Todesurteil. Da sind wir schon wieder beim juristischen, bei der juristischen Sanktion. Und deswegen sind wir keine Richter. Wir überlassen das Urteil über den anderen Gott. Der Balken, das ist die größere Schuld als die des kritisierten Bruders. Jemand hat mal es so formuliert, es liegt ganz tief im Wesen der Sünde, andere irgendwie herabzusetzen, dass man irgendwie höher ist oder sich zumindest höher wähnt und sich für was Besseres hält in irgendeinem. Das ist eine große Gefährdung, wenn Menschen zusammen sind. Interessant ist übrigens auch, dass Balken und Splitter am Ende des Tages aus demselben Material sind, aus demselben Holz geschnitzt sozusagen. Der Heuchler ist im Grunde genommen jemand, der eine andere Person verurteilt, wenn er selbst das gleiche Verhalten praktiziert, unter der Hand möglicherweise noch viel schlimmer. Das ist der Heuchler. In Römer 2, Vers 1 lesen wir, darum bist du unentschuldbar, weil du auch bist Mensch, wenn du richtest. Denn worin du den anderen richtest, darin verurteilst du dich selber, da du, der Richtende, dasselbe tust. Das wäre dann so diese Richtung. Es geht also gegen die Heuchelei, sich für geistlicher zu halten. Vor allen Dingen, wenn es um Meinungen geht. Um Meinungen. Nicht Wahrheit und Lüge, Sünde sozusagen zu verharmlosen oder so. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Gerade wenn es um diese Meinungen geht oder auch das Fehlverhalten anderer. Wir alle leben aus der Gnade, aber daraus leben wir dann bitte auch. Und die Gnade gilt nicht nur für mich. Gnade ohne Gebot allerdings, auch das muss gesagt werden, ist billige Gnade. Sünde ist Sünde. Ihre Lehre ist ihre Lehre. Und das muss deutlich gesagt werden. Und wir halten die Wahrheit hoch, überhaupt gar keine Frage. Nur, was ich da manchmal so auch an Reaktionen hatte, Maske tragen ist Sünde. Und das ist die absolute Wahrheit. Und wer diese Wahrheit leugnet, ist vom Teufel. So, liebe Freunde, geht es nun auch wieder nicht. Denn das ist nicht eine Frage von Wahrheit oder Nicht-Wahrheit, sondern das ist wirklich eine Frage, die man durchaus diskutieren kann, ob bestimmte Dinge sinnvoll sind oder nicht. Aber das ist Meinung, das hat nichts zu tun mit Wahrheit. Dieser Richtgeist offenbart Ungerechtigkeit, weil man die Motive des anderen nicht kennen kann, ohne mit ihm in brüderlicher Liebe gesprochen zu haben. Erstmal hören. Menschenskinder, wieso tickt der eigentlich so? Hochmut, weil der so Richtende sich über den Bruder stellt. Heuchelei, weil man Liebe und Eifer für den Herrn als Deckmantel für das eigene Ansehen nimmt. Auch das gibt es. Und schlussendlich Unbarmherzigkeit, weil offenbare Schwachheiten nur zu leicht als Böses ausgelegt werden. Leben wir aus der Gnade, lassen wir unterschiedliche Meinungen stehen, leben wir damit, auch wenn es nicht immer leicht ist, gerade in Krisen. Und wenn die Dinge sich zuspitzen, wir wissen nicht, was noch kommt. Wichtig ist, bleiben wir bei Jesus und bleiben wir in Jesus beieinander und reiben uns nicht an irgendwelchen Dingen auf, die es schlicht und ergreifend am Ende des Tages nicht wert sind. Ja. Gottes Wort, das soll reichen. Und ja, Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen und ich bete noch. Herr Jesus, wir danken dir für das, was du getan hast und dass wir dich haben in all diesen wirren Zeiten, in denen wir jetzt sind. Die Dinge, die, wo wir nicht wissen, was noch kommt, die Dinge, die uns beschäftigen. Und wir bitten dich noch mal ganz inständig, für die Situation in der Ukraine möchte ich einfach bitten, dass du dich erbarmst und dass du vor allen Dingen deinen Kindern, die dort sind, den Gemeinden, Pastoren, Helfern, jedem Einzelnen, Herr, dass du ihnen Glaubensmut und Kraft und Zuversicht schenkst und dass sie dein Licht in dieser Finsternis ausstrahlen können, dass sie Zeugnis sind für die Menschen dort. danke für die Berichte, die wir hören, dass dort Menschen zum lebendigen Glauben kommen, jetzt in diesen Wirren und dieser gefährlichen Zeit. Erbarm du dich, gib du den Deinen viel, viel Kraft über Bitten und Verstehen. Und schenk, Herr, dass diesem kriegerischen Treiben Einhalt geboten werden kann. Aber du sagst auch, es wird und es muss geschehen, diese Dinge sind da. Wir sehen das und es erschreckt uns. Und deswegen vertrauen wir dir in ganz besonderer Weise und halten uns wirklich fest an dir. Nicht an menschlichen Dingen und menschlichen Sachen, die am Ende des Tages nicht tragen, wenn es hart auf hart kommt. So gib du auch uns jeden Tag die Kraft, die wir brauchen. Lob und Dank sei dir. Amen. Amen.